verletzt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Sölke. Er spricht doch für Sie, oder? Bitte? Moment. Ich dachte, ich wäre schon an. Jetzt bin ich an. Jetzt hören Sie mich. Sehr geehrter Oberbürgermeister Palmer, sehr geehrte Frau Dr. Harsch und Herr Sölke, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war das erste Mal, dass wir nicht zu einem Haushaltskompromiss gekommen sind. Es wurde mehrfach gesagt und auch von meiner Seite vielen Dank an Annette Schmidt. Das waren trotzdem gute Verhandlungen und wir sind am Schluss an einem Punkt angekommen, wo es die Klarheit gebot, dass wir gesagt haben, wir können bei diesem Haushalt nicht mitgehen. Herr Dr. Söckler hatte zuletzt eine ganze Reihe von Projekten genannt, die er aufzählte, die in diesen Haushalt hineingekommen sind. Die allermeisten davon waren entweder von uns genauso gesehen oder auch beantragt. Es herrschte auf dieser Ebene sehr viel Einigkeit und die allermeisten der Dinge, die jetzt in den Haushalt hineingekommen sind, mit wenigen Ausnahmen, zum Teil großen Ausnahmen, aber mit wenigen Ausnahmen, sind weitestgehend einvernehmlich verhandelt worden. Vielleicht ganz kurz zu dem Vorwurf, dass wir und die CDU und die FDP Vorschläge zu weiteren Einsparungen gemacht haben und so ihr Vorwurf...
Herr Gummrich, wenn ich noch mal kurz frage, haben Sie auch Ihre Kamera an? Da ist es sehr viel besser, wenn man das Bild sehen kann. Ich kann Sie jedenfalls nicht sehen.
Dann habe ich wahrscheinlich vorhin, als ich meinte, das Mikrofon anzumachen, habe ich die Kamera ausgemacht und dann war beides aus. Ich bedanke mich. Ja, nochmal, Sie haben beide gesagt, Sie hätten sich sehr viel konkretere Vorschläge erwartet, wie wir Einsparungen machen wollten. Es gab einige konkrete Einsparungen, die Sie dann, als Sie alleine verhandelt haben, dann auch besprochen und dann stand dann jeweils dran, als obsolet bezeichnet haben. Das heißt, Sie sind dazu gekommen, dass diese Vorschläge überflüssig oder falsch waren. Und insofern, diese Punkte haben wir gemacht, die waren für Sie nicht verhandelbar. Und daneben, das Wesentliche waren 900.000 oder 1,8 Millionen pauschale Einsparungen und Stellenkürzungen, die wir verlangt haben. Das hätte erfordert, und wir hatten es in den Verhandlungen erläutert, dass wir uns gemeinsam mit der Verwaltung hinsetzen, so wie das früher bei Konsolidierungsrunden gemacht worden ist, und uns tatsächlich quer über den gesamten Haushalt angeschaut hätten, wo wir Leistungen überprüfen müssen, wo wir Prozesse verändern müssen. Und ganz klar ist, dass das nur funktionieren kann, wenn man das in diesem gemeinsamen Ansatz macht. Dazu war die Bereitschaft nicht da. Da kann man drüber streiten, ob das jetzt im Augenblick möglich gewesen wäre und einfach gewesen wäre. Das war aber nicht der Grund, weshalb wir letztendlich ausgestiegen sind. Der Grund war, dass unser Konzept aus drei Teilen bestand und wir sie nicht annähernd hätten durchsetzen können. Der erste war, wir halten nach wie vor, und da komme ich in Einzelnen drauf, die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer jetzt für falsch. Wir wollten auch nicht in der Höhe dessen, was wir an Mindereinnahmen haben, weil wir die Steuererhöhung nicht mittragen, die Kosten bei uns senken, sondern wir sind davon ausgegangen, dass es tatsächlich möglich sein muss, dass die Stadt Tübingen mit einem noch defizitäreren Haushalt zum Regierungspräsidium geht und um eine Genehmigung nachsucht. Wieso ist das so? In der Corona-Krise hat der Bund und die Länder haben gleichermaßen gesagt, dass es jetzt nicht die Zeit ist, Steuern zu erhöhen, sondern dass man jetzt die Kosten dieser Pandemie finanzieren muss. Und es ist überhaupt nicht einzusehen, weshalb bei den Kommunen etwas anderes gelten sollte. Wir glauben, dass es eher unwahrscheinlich gewesen wäre oder höchst unwahrscheinlich gewesen wäre, dass der Regierungspräsident quasi hinterher angeordnet hätte, dass wir die Steuern erhöhen. Wir glauben, er hätte es akzeptiert. Aber darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Wir sind davon ausgegangen, dass es so ist. Und wir glauben auch, dass dann nach einigen Jahren denn wir werden in den nächsten 2, 3 Jahren diese Verluste nicht ausgleichen können mit unseren Haushalten. Hätte man das gegen unser sogenanntes Basiskapital, das Eigenkapital der Stadt, abschreiben können, und ich hatte es Ihnen ja mal vorgerechnet, bei 536 Millionen Basiskapital und sehr vielen stillen Reserven, wenn dahinterher 15 Millionen weniger gestanden hätten, das hätte auf Dauer und in Zukunft nie irgendjemand gejuckt. Bei den Steuern sind wir leider nicht durchgedrungen. Die Steuern werden beide erhöht. Wir hätten dabei bleiben können und vielleicht ein ganz klein bisschen bei der Grundsteuererhöhung reduzieren können. Das war uns aber als Aussage nicht genug. Die SPD und die Aalgrün und die Fraktion sahen sich umgekehrt nicht in der Pflicht, jetzt diese von uns für erforderlich gehaltenen zusätzlichen Einsparungen vorzunehmen. So ein bisschen ist das die Situation, in der wir uns befinden. Und wir befinden uns nicht erst seit diesem Jahr darin, sondern wir befinden uns schon seit ein paar Jahren in der Situation, in der sich auch manchmal Unternehmen befinden, wo die Gewinne wegschmelzen. Und dann sind irgendwann fast keine mehr da und dann kommt es ein bisschen dicke und dann sind sie gar nicht mehr da. Und da muss man den Mut haben, sich wirklich alles anzuschauen, die Abläufe zu verändern, die Produkte, die man dem Markt, und das ist dann übersetzt bei der Stadt, den Bürgern anbietet, tatsächlich zu hinterfragen, ob das gebraucht wird. Oder eben die Preise zu erhöhen. Und Unternehmen, die das erste nicht tun und die Preise erhöhen, weil sie glauben, dass die Kunden könnten das zahlen, weil man das beste Produkt wäre. Tübingen ist so einmalig, dass man gar nicht ohne Tübingen kann. Oder weil man sogar sagt, die letzten Jahre waren doch so großartig und jetzt geht es uns schlecht, da kann der Kunde doch ein bisschen mehr zahlen. Auch das funktioniert in der Wirtschaft nicht. Und das Letzte ist das Allergefährlichste und das ist bei einer Stadt natürlich verlockend. Die Kunden können nicht wechseln, die Bürger werden nicht aus Tübingen so schnell wegziehen. Und dennoch muss man in einer solchen Situation, in der wir jetzt schon seit Jahren sind, tatsächlich diese Prozesse durchmachen, damit eben der Ausgleich zwischen dem, was wir was wir den Bürgern bieten und das, was wir von den Leuten verlangen, dass das passt. Zu den 2 Steuern vielleicht noch 2 Worte. Die Gewerbesteuer ist fast alles gesagt. Herr Höritzer hat noch mal aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht und hat heute Morgen einen Leserbrief geschrieben, der sehr klar zeigt, wie die Gewerbetreibenden in Tübingen das sehen. Die Aussage, die Erhöhung kommt ja erst nach Corona und erst wenn Gewinne gemacht werden, das ist formal richtig, nur inhaltlich ist es halt falsch. Es ist so, dass die meisten Gewerbetreibenden in dieser Zeit nahezu ihre ganzen Reserven aufgebraucht haben. Wenn Sie hier mit Geschäftsinhabern sprechen, die zum Teil auch deshalb an Aufgabe denken, da sind die Reserven weg, da ist zum Teil auch die Altersversorgung mit draufgegangen. Und die brauchen die Erholung nach der Krise und das dann zu besteuern, halten wir für falsch. Wir glauben auch, dass das Risiko größer ist, dass sich gerade etwas größere Spieler sagen, nee, da machen wir jetzt nicht mehr mit und dann diese, wenn Sie in der Presse mal nachlesen, relativ einfachen Tricks anwenden, ihren Gewerbesteuersitz woanders hin zu verlegen. Bei der Grundsteuer ist die Situation fast noch dramatischer. Da werden wir, und wir versuchen ja fast überall und in fast jeder Hinsicht in Deutschland Spitzenpositionen einzunehmen, da nehmen wir sie jetzt bald ein oder wir nehmen sie ein, jedenfalls in Baden-Württemberg. Und es trifft 3 Gruppen. Es trifft vor allem die Mieter. In die Nebenkosten geht es 1:1 rein. Die gelegentliche oder die Diskussion am Rande der letzten Verhandlung, dass es dem nicht so wäre von Herrn Lederle, weil er die Warmmieten oder die Pauschalmieten ansprach, ist natürlich nicht richtig. In 99, 98% aller Fälle geht die Grundsteuer direkt in die Mieten hinein. Und wir tun hier in Tübingen ja ansonsten fast alles, um bezahlbares Wohnen möglich zu machen. Und hier steuern wir in die falsche Richtung. Die zweiten, die betroffen sind, sind Betriebe. Die Betriebe mieten entweder die Räume, wo sie arbeiten, oder sie besitzen sie. In beiden Fällen müssen sie erhöhte Steuern bezahlen. Und dann bleibt eigentlich nur eine Gruppe, wo man vielleicht noch in erster Näherung sagen kann, ganz viele davon trifft es nicht hart, die können es sich wirklich leisten, die das Wohneigentum selbst benutzen. Darunter, das ist wahr, einige können das, einige werden das auch sehr locker wegstecken, aber sehr viele werden es nicht wegstecken. Ich kam heute Morgen hier aus dem Haus und ging in mein Büro. Und da hielt mich eine ältere Dame an, die tatsächlich vor dem Hintergrund dieser Erhöhung, die wohnt am Galgenberg, hat vor 20 Jahren dort gebaut, hat ein relativ großes Grundstück und die hat wirklich Angst und sagt mit meiner kleinen Rente, ich habe das Haus, das haben wir uns erarbeitet. Also die hat wirklich Angst, die hat noch mehr Angst, wenn dann die Grundsteuerreform kommt. Und das Argument, was immer angeführt wird, aber die haben doch alle vom Preisanstieg profitiert. Das würde ja nur stimmen, wenn das alles Spekulanten wären, die mit ihren Häusern handeln. Dann würden sie einen Vorteil daraus haben. Wenn ich in einem Haus wohne, nützt es mir nichts, dass dieses Haus etwas teurer geworden ist. Letzter Punkt, den ich vielleicht ganz kurz noch ansprechen möchte, weil es jetzt mehrfach gesagt worden ist und auch als Begründung für die Steuererhöhung genannt worden ist. Ich habe es in meiner ersten Stellungnahme zum Haushalt bereits gesagt, was uns eigentlich anstehen würde, ist Entschuldigung, ist ein kompletter Umbau des Haushalts. Denn das, was Sie, Herr Palmer, mit dem Klimaschutzprogramm vorgeschlagen haben, 1 Milliarde in 10 Jahren, 100 Millionen im Jahr, und das, was dann wirklich erreicht werden soll, ich habe es immer so gefasst, das bedeutet, wir müssen jede Straße, wir müssen jedes Haus im Grunde in dieser Zeit massiv und grundlegend in die Hand nehmen, um all das zu erreichen, was wir beim Verkehr, bei der Wärme und beim Strom erreichen wollen. Das sind enorme Investitionen. Das sind vor allem Investitionen, die nicht irgendwo von irgendjemandem, von den Stadtwerken oder sonst was gemacht werden können, sondern sie sind von ihrer Natur so wie in den 1919er Jahren die Elektrifizierung der Städte oder ein Abwassersystem in einer Stadt. Letztendlich muss die Stadt für die Digitalisierung, für all die Dinge, die auf uns zukommen, ganz erhebliche Mittel beitragen. Und da sind im Haushalt tatsächlich sehr, sehr wenige Dinge drin. Es sind jetzt 200.000 für ÖPNV gekommen. Ich würde da gerne drauf eingehen, tue es aber nicht mehr, weil mir die Zeit davonläuft. Insgesamt bin ich vom Haushalt letztendlich auch insofern enttäuscht, dass er von dem Klimaschutzprogramm relativ wenig tatsächlich zeigt. Wir haben oder Sie haben, die Sie jetzt darüber entschließen, hier nochmal 20 oder 25.000 dazu gefügt. Wir haben viele Radbrücken in diesem Programm drin, ja, aber das ist nur, wie soll ich sagen, der allerkleinste Teil dessen, was wir in nur noch 9,5 Jahren zu schaffen haben und die sind nicht in dem Haushalt wirklich berücksichtigt. Wenn wir das finanzieren wollen, spätestens dann müssen wir uns zusammensetzen und sagen, und da kommen Sie dann nicht mehr um oder wir alle nicht mehr um dieses Sparen herum. Wir müssen uns dann anschauen, was wir uns in Zukunft dann noch leisten können. Wir können nicht davon ausgehen, dass sämtliche Gelder durch irgendwelche Zuschussprogramme aus Bonn, aus Berlin oder aus Stuttgart finanziert werden. Wir müssen da ganz tief in die Tasche greifen. Und wenn Sie sehen, wie unser Haushalt diesmal gestrickt war, dann wird nächstes Jahr da auch nicht sehr viel mehr Platz drin sein. Und selbst wenn sich die Wirtschaft wieder erholt, werden wir nicht so viele Steuermittel haben, dass wir diese Mittel ohne Umschichtung im Haushalt finanzieren können. Und insofern glaube ich, dass dieser Prozess, der vor uns steht, einer ist, den wir nur gemeinsam schaffen können. Nur wenn wir uns gemeinsam dieser wirklich großen Aufgabe zuwenden, können wir es schaffen. Und wir hoffen, dass über das nächste Jahr und vor dem nächsten Haushalt diese Erkenntnis bei allen reift und wir dann gemeinsam in den nächsten Haushalt hineingehen und ihn dann hoffentlich wieder gemeinsam schaffen und diesen Prozess der Durchleuchtung dessen, was wir in Zukunft uns leisten können, damit wir uns auf der anderen Seite die Umgestaltung unserer Stadt zu einer Klimaneutralität hier leisten können, dass wir diesen Prozess gemeinsam angehen können. Darauf freuen wir uns. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Gummrich.